Es mag extrem klingen, aber es ist sehr schwer, im Frieden zu leben, wenn man nicht in Frieden mit Gott ist. Das betrifft Gottes Welt, seine ganze Schöpfung, alles, was wir tun. Wenn wir es tun, ohne Frieden mit Gott zu haben, wird es immer diesen Drang in uns geben, zu versuchen, aus etwas anderem einen Gott zu machen. Heute möchte ich Sie dazu ermutigen, Jesus nachzufolgen. Wir können mutig vor Gottes Thron kommen, weil Jesus Christus für uns gekreuzigt und von den Toten auferweckt wurde. Viele von uns treffen nie eine Entscheidung. Wir befinden uns in einer Art Zwischenzustand. Wenn Sie jemand fragt, ob Sie Christ sind, zucken Sie vielleicht mit den Schultern und sagen, ich glaube schon, meine Freundin hat mich letzte Woche in die Kirche geschleppt. Oder ich höre mir manchmal Bobbys Podcast an. Aber es ist wirklich ein großer Unterschied zwischen dem und wenn man sagt, ich werde mein Leben der Nachfolge von Jesus Christus hingeben. Ich möchte Sie heute ermutigen, diese Entscheidung zu treffen und Jesus Christus von ganzem Herzen zu folgen. Sie werden nie mehr derselbe sein. Wenn Sie diese Entscheidung heute treffen, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ich denke, es ist eine Frage der Philosophie, dass es eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse ist, Fortschritte zu machen. Eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse im Leben ist das Gefühl, dass es einem besser als vor einem Jahr geht, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Ja, es mag kleine Schwankungen geben, aber im Allgemeinen hat man die Hoffnung, dass es besser geht als früher. Die Welt hat auch Methoden, um Fortschritte zu messen, und die sind nicht unbedingt schlecht, oder? Vielleicht haben Sie auch einige dieser Messmethoden übernommen. Wenn Sie heiraten, bekommen Sie vielleicht Kinder, Ihre Kinder bekommen Kinder, Sie werden Großeltern. Offenkundig ist das die Belohnung für das Elternsein. Die Enkelkinder bekommen Kinder und dann werden Sie Urgroßeltern. Oder vielleicht sind finanzielle Gewinne die Messwerte. Vielleicht wachsen Sie in Ihrem Unternehmen jedes Jahr um einen bestimmten Betrag oder um Mitarbeiter oder verkaufte Produkte. Oder wenn Sie in der Gemeindearbeit tätig sind, messen Sie es vielleicht daran, wie viel Essen Sie verteilt haben. Oder wie viele Menschen Sie zum Glauben gebracht haben oder wie Ihre Gemeinde wächst. Das sind solche äußerlich sichtbaren Dinge, die wir im Leben haben. Und es gibt eine Million andere, die ich nennen könnte, aus der Wissenschaft, der Kunst und so weiter. Man bekommt Auszeichnungen, mit denen man sagt, okay, ich mache tatsächliche Fortschritte im Leben. Heute möchte ich über eines der größten Hindernisse sprechen, das uns davon abhält, in unserem Leben vorwärts zu kommen, nämlich die Angst davor, anders zu sein. Die Angst davor, beschimpft zu werden. Die Angst davor, was ihre Eltern über sie denken könnten. Oder noch schlimmer, was ihre Kinder über sie denken könnten. Die Angst davor, was Lehrer oder andere über sie sagen könnten. Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass man, wenn man Fortschritte macht, sei es innerlich oder äußerlich, anfängt, sich von der Masse abzuheben. Es gibt Menschen, die diese Veränderungen nicht mögen. Seltsamerweise sind das oft dieselben Leute, die einen lieben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Die heutige Predigt hat den Titel Das dicke Fell eines geliebten Kindes Gottes. Ich möchte darauf hinaus, dass wir, wenn wir unser Leben auf Gottes Liebe aufbauen und aus dieser Liebe leben, ein dickes Fell entwickeln, das es uns ermöglicht, besser zu sein und mehr Erfolg im Leben zu haben. Es gibt einen Menschen, der mein Haus streicht. Und er streicht auch mein Büro. Ein super netter Typ. Er fährt einen Pickup-Truck, der mit allen möglichen coolen Rock'n'Roll-Aufklebern beklebt ist. Er hat lange Haare und Tattoos. Mein Sohn denkt immer, er sei ein Pirat. Ich liebe diesen Typen. Und er nennt mich immer Pastor Bobby. Was geht, Pastor Bobby? Letzte Woche war er bei mir zu Hause, um das Geländer an der Treppe zu streichen, die ins obere Zimmer führt. Ich fragte, wie geht's? Und ging hin und gab ihm die Hand. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich ihm die Hand gegeben habe, denn in dem Moment, als ich ihm die Hand gab, war es so, als würde ich die Hand von jemandem mit Handschuh schütteln. Ich musste nachschauen, um sicherzugehen, dass er keinen Baseballhandschuh trug. Wie ein Baseballhandschuh in Sandpapier eingewickelt, mit anderen Worten, er hatte eine dicke Haut. Heute reden wir philosophisch über dickes Fell, aber dieser Mann hatte buchstäblich die dickste Haut an den Händen. Es fühlte sich an wie, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ich schüttelte seine Hand und das Erste, was mir in den Sinn kam, war nicht, wie dick seine Hände waren, sondern wie mädchenhaft und feminin sich meine Hände anfühlten. Ich dachte sofort daran, dass seine Hände die Hände von jemandem sind, der richtig arbeitet. Meine Hände sind die eines Akademikers. Ich dachte, wie bekommt man solche Hände? Und die offensichtliche Antwort ist, dass man sie bekommt, wenn man etwas tut. Es kommt daher, wenn man seine Hände benutzt. Es kommt von der Erfahrung. Es gibt die Fähigkeit im Leben, ein dickes Fell des Geistes oder des Verstandes zu haben, das dann zum Vorschein kommt, wenn man beleidigt oder herabgesetzt wird oder wenn man sich wegen einer bestimmten Sache schämt. Oder wenn man in seinem Job um eine Gehaltserhöhung bittet oder versucht, ein Geschäft abzuschließen. Oder wenn man als Single ein Mädchen nach ihrer Telefonnummer fragt, was auch immer es ist. Dieses dicke Fell ist eine Fähigkeit im Leben. Und wir kennen Menschen, die das haben. Die Fähigkeit, ein bisschen anders zu sein und sich ein bisschen von anderen abzuheben. So wie mein Maler eine dicke Haut an seinen Händen hat, weil er malt, so bekommt man ein dickes Fell auf der Seele, wenn man etwas tut. Aber was tun, indem man beängstigende Dinge tut? Wenn man die Dinge im Leben tut, die einen fordern und bei denen man sich unwohl fühlt. Ein dickes Fell ist ein Zeichen von Erfahrung. Wir tun das, indem wir mit den Worten beginnen, die Gott gerade jetzt über sie sagt. Er sieht sie mit all ihrem Gepäck, all ihren Fehlern, all ihren Sünden, all den Dingen, die Menschen über sie gesagt haben, all ihren Geheimnissen im Leben. Und Gott sagt über sie, das ist meine geliebte Tochter. Das ist mein geliebter Sohn. An ihr, an ihm habe ich Wohlgefallen. Der Kern des Evangeliums besteht darin, diese Worte zu hören, sie zu glauben und das ganze Leben zu einer Antwort darauf zu machen. Je mehr sie sagen und glauben, dass sie ein geliebtes Kind Gottes sind, desto mehr wird die Welt ihnen sagen, dass sie das nicht sind. Je mehr sie als ein geliebtes Kind Gottes leben und aus dieser Kraft leben, desto mehr wird die Welt sie als alles Mögliche bezeichnen. Das Bedauerliche am Leben ist, dass man, wenn man anders lebt, für jemanden zum Feind wird. Wir hier wollen nicht so denken, aber es gibt Menschen, die diejenigen, die sich von der Masse abheben, einfach nicht mögen. Besonders wenn es um den persönlichen Charakter geht. Das bringt uns zu unserem heutigen Bibeltext im Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 4 bis 11. Das Markus-Evangelium. Es ist interessant, dass das Markus-Evangelium das erste der vier Evangelien war, das aufgeschrieben wurde. Es ist das allererste und man könnte es wohl als das Petrus-Evangelium bezeichnen. Die meisten Gelehrten glauben, dass Petrus und Markus sich zusammengesetzt und es gemeinsam geschrieben haben. Die Evangelien wurden weitererzählt, auswendig gelernt und weitergegeben, aber irgendwann sagten sie, okay, wir müssen das aufschreiben, damit die Leute wissen, was wirklich passiert ist. Ich denke manchmal darüber nach, an die Niederschrift des ersten Evangeliums. Markus und Petrus, stellen Sie sich diese Situation vor. Die beiden sitzen zusammen und überlegen, wie fangen wir an? Womit beginnen wir das Markus-Evangelium? Einer von ihnen sagt, oh, ich weiß die richtige Stelle. Matthäus beginnt ja mit Weihnachten. Johannes fängt mit einem philosophischen Gedanken an, aber Markus sagt, oh, ich weiß, wo wir anfangen sollten. Weißt du noch, wie Jesus getauft wurde und diese coole Sache da passiert ist? Damit sollten wir beginnen. Und das tun sie auch. Sie beginnen mit einem Mann namens Johannes der Täufer und wollen zeigen, dass Johannes der Täufer wie Elia ist, der die Prophezeiung aus dem zweiten Buch der Könige erfüllt. Er kleidet sich in Kamelhaar wie Elia. Er isst Heuschrecken und Honig. Lecker. Sie versuchen zu zeigen, dass Johannes ein seltsamer Typ ist. Er ist ein Außenseiter, er ist ein Prophet, er ist anders. Er verurteilt die Menschen für ihre Sünden. Er trauert um die Nation Israel und wegen des Bösen, das die Menschen getan haben. Und er ruft die Menschen zur Umkehr auf. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie The Chosen schon gesehen haben, aber sie ist sehr gut. Sie sollten sie sich anschauen. In The Chosen nennt man ihn den unheimlichen Johannes. Das ist ein Scherz. Johannes der Täufer. Er sagt, jemand wird kommen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt jemand, dessen Sandalen ich nicht würdig bin zu binden. Er wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Jesus kommt. Er kommt und wird getauft. Warum sollte Jesus getauft werden müssen, wenn er ohne Sünde war? Das ist eine gute Frage. Das hier sagen wir darauf, wenn Jesus getauft wird, empfängt er Gnade vom Vater. Wenn Sie diesen Satz nicht verstehen können, dann verstehen Sie das Wort Gnade nicht. Für Sünder ist Gnade Barmherzigkeit. Aber das Wort Gnade bedeutet nicht Barmherzigkeit. Es bedeutet, wer weiß es, irgendjemand? Gunst, unverdiente Gunst. Es ist die Kraft Gottes in uns. Und Jesus, der Sohn, lebt immer in der Gnade und Kraft des Vaters. So sagt er es. Als Jesus getauft wird und aus dem Wasser steigt, sagt die Stimme Gottes zu allen und zu ihm, zu Jesus direkt: Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Wohlgefallen an dir. Das hat Kraft. Kraft. Und in diesem Moment empfängt Jesus weiterhin Kraft und Gnade vom Vater. Aber warum hat Markus hier angefangen? Weil es die Grundlage für das ist, was wir das Evangelium, die gute Nachricht, nennen. Und das Evangelium ist Gottes Plan, ihren Platz mit seinem Sohn zu tauschen. Der geliebte Sohn Gottes wird in gewisser Weise zur Sünde, damit sie als ein geliebtes Kind gerecht werden. Wir können gerecht werden. Wenn Sie schon länger Hour of Power folgen, verstehen Sie das hoffentlich. Aber kurz gesagt ist das die Grundlage für das Evangelium, so wie Paulus es sagte. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit unserer Schuld beladen, damit wir freigesprochen sind. Mit anderen Worten, wir können mit Sicherheit sagen, wenn dieser geliebte Sohn Gottes für mich ans Kreuz geschickt wurde, liebt er mich genauso, wie er Jesus liebt. Wenn diese Worte Ihr Herz bewegen und Sie berühren, sollte Sie das emotional ein wenig mehr bewegen. Dass der geliebte Sohn Gottes, Jesus Christus, in gleichem Maß geliebt wird wie Sie selbst. Wenn das nicht so wäre, hätte Gott ihn nicht gesandt, um für uns zu sterben. Höre ich ein Amen dazu? Wenn es nicht so wäre, wäre Jesus Christus nicht für Sie gestorben. Aber so ist es. Wow, das ist großartig. Das ist der Grund, warum das Evangelium eine gute Nachricht ist. Dass wir mutig vor Gottes Thron kommen können und in den Spiegel schauen und sagen können: Du bist ein geliebter Sohn. Du bist eine geliebte Tochter. Du bist das geliebte Kind Gottes. Und Gott hat Wohlgefallen an dir. Wenn Sie das nicht hören, aber alles andere hören, was ich heute sage, habe ich Mist gebaut. Sie müssen unbedingt heute hören, dass Gott Sie genau da liebt, wo Sie sind, mit all den Herausforderungen, die Sie gerade durchmachen, weil Jesus Christus für Sie gestorben ist. Gott liebt Sie, das ist das Erste. Und zweitens, er hat an Ihnen seine Freude. Können Sie das glauben? Er freut sich an Ihnen. Und zwar nicht nur an dem, was Sie tun, er freut sich an Ihnen. Er liebt Sie. Das müssen wir glauben und unser ganzes Leben als Antwort darauf aufbauen. Können wir das heute tun? Wenn wir unser Leben als Antwort auf Gottes Liebe aufbauen, bedeutet das, dass wir ihm auch unseren Tod anvertrauen können. Es bedeutet, wir können ihm den Tod von Menschen anvertrauen, die wir lieben. Es bedeutet, wir können ihm unsere Vergangenheit und unsere Zukunft anvertrauen. Unsere Scham, unsere Angst, unseren Verlust, all das. Es bedeutet, dass wir glauben können, dass egal ob jung oder alt, ein Wunder passieren wird, dass sich eine Tür öffnen wird, dass ein Toter zum Leben erweckt werden wird, dass ein Lied gesungen wird, dass ein neues Kapitel geschrieben wird. Das alles müssen wir glauben, wenn wir glauben, dass wir von Gott geliebt sind. Können wir das heute glauben? Lassen Sie uns das tun. Wenn das alles wirklich passiert ist, dann bedeutet das, dass meine Vergangenheit und meine Zukunft in Gottes Hand liegen. Okay, ein Satz zum Weiterdenken. Dasselbe kochende Wasser, das ein Ei hart werden lässt, macht auch eine Kartoffel weich. Verstehen Sie? Dasselbe kochende Wasser, dass ein Ei hart werden lässt, macht auch eine Kartoffel weich. Ist das nicht wie im Reich Gottes? Harte Dinge weich zu machen und weiche Dinge hart zu machen? Robuste Dinge zerbrechlich zu machen und zerbrechliche Dinge robust zu machen? Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist das, was im Inneren ist. Darum geht es. Vieles von dem im Leben, was einen Menschen kaputt macht, wird einen nicht kaputt machen wegen dem, was im Inneren ist. Wenn Sie nur diese Worte verinnerlichen können, liebe Freunde, Sie sind nicht das, was sie tun. Sie sind nicht das, was ihnen angetan wurde. Sie sind nicht das, was sie verloren haben. Sie sind nicht das, was sie durchmachen. Sie sind nicht das, was sie erlebt haben. Nicht das, was Eltern oder andere über sie gesagt haben. Sie sind nicht das, was ihre Kinder über sie sagen. Sie sind nicht das, was ihre Kirche über sie gesagt hat. Sie sind ein geliebtes Kind Gottes und er freut sich an ihnen. Wenn sie das leben können, können sie sich ein dickes Fell zulegen und durch das Leben gehen, und die Person werden, die sie sein sollen. Jeder Mensch hat im Leben zwei Möglichkeiten. Sie haben eine von zwei Möglichkeiten. Sie können sich dafür entscheiden, weniger zu sein, als sie sein sollten, oder sie entscheiden sich, all das zu sein, wozu sie geschaffen wurden. Was wird es sein? Wenn sie sich dafür entscheiden, das zu sein, wozu sie geschaffen wurden, entscheiden sie sich auch dafür, kritisiert und verspottet zu werden. Das wird kommen. Damit entscheiden sie sich, in der Liebe Gottes zu leben. Und je länger sie das tun, desto weniger kümmert sie die Meinung der anderen. Es ist an der Zeit, dass wir seltsam für Gott werden. Heute ist der Tag ein guter Tag, um seltsam für Gott zu werden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht sehr seltsam bin, aber ein bisschen schon. Gott sei Dank. Danken Sie Gott dafür. Danken Sie Gott, dass Ihr Pastor ein bisschen seltsam ist. Jeder Pastor, der nicht äußerlich ein bisschen seltsam ist, ist innerlich sehr seltsam. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Wer sich so sehr um das kümmert, was man sehen kann, kümmert sich in der Regel nicht um das, was man nicht sehen kann. Und es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, was an den unsichtbaren Stellen in unserem Leben geschieht. Dass wir mehr an dem arbeiten, was in unserem Herzen ist, als an unserem Aussehen. Wenn wir so leben, dass wir eher an dem arbeiten, was unsichtbar ist, als an dem, was sichtbar ist, gibt es viele Dinge, die wir tun können. Aber hier sind drei richtig gute. Nummer eins, Sie können die Bedeutung, die Sie negativen Erfahrungen beimessen, ändern. Wenn es im Reich Gottes ist, bedeutet es nicht immer das, was wir denken, dass es bedeuten könnte. Wir können die Bedeutung von Beleidigungen für uns ändern. Wir können die Bedeutung von Rückschlägen ändern. Wir können die Bedeutung von Trennungen ändern. Wir können die Bedeutung eines tiefen Verlustes ändern. Es mag nicht mehr das bedeuten, was Sie denken, wenn Gott sich liebevoll darum kümmert. Mein Bruder Anthony. Mein Bruder sieht sehr gut aus. Und bevor er verheiratet war, hatte er eine Freundin nach der anderen. Sie wissen, wie das ist. Dann war er mit diesem Mädchen zusammen. Sie war wundervoll. Es war ihm ernst mit ihr und er sagte, vielleicht heiraten wir. Eines Tages kam er zu mir und sagte, Bobby, wir haben Schluss gemacht. Allerdings hatte sie mit ihm Schluss gemacht. Wissen Sie, woher ich das wusste? Weil er sagte, es sei einvernehmlich gewesen. Vielleicht beruhte es ja auf Gegenseitigkeit, aber einer von beiden hatte sich ja hingesetzt, die Hand gereicht und gesagt, wir müssen reden. Also gut. Es beruhte also nicht auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Jedenfalls merkte ich, dass sein Herz gebrochen war. Ein paar Monate vergingen und dann, als sie nicht mehr zusammen waren, konnte er all die Dinge klar sehen, die er nicht gesehen hatte, als sie noch zusammen waren. Und er sagte zu mir, wow! Ich bin ja gerade noch mal davongekommen. Denken Sie mal daran, welche Bedeutung Sie der Tatsache beimessen, wenn jemand Sie verlässt. Und dann finden Sie später heraus, dass es gar nicht die Person war, für die Sie sie gehalten haben. Vielleicht ist es ein Fehler, dem zu viel Bedeutung beizumessen. Vielleicht ist es besser zu sagen, dass einige der Dinge, von denen wir glauben, dass sie nur passiert sind, sie vielmehr für uns passiert sind. Das ist Anthony nicht nur passiert, es ist für ihn passiert und für seine Freundin wahrscheinlich auch. Ein anderer guter Freund von mir aus dem College war verlobt. Er war einer der besten Männer und ist immer noch ein großartiger Mann, aber seine Verlobte machte Schluss mit ihm. Er wurde für etwa 2 Jahre ein anderer Mensch. Ich glaube, es passiert schnell, dass wir aus einem Erlebnis wie verlassen werden, Not, Verlust erleiden, unseren Wert an diesem Ereignis messen. Wenn sie mich verlassen hat, dann bin ich A, B und C. Wenn das über mich gesagt wurde, dann bin ich dies und das. Wenn ich gefeuert wurde, macht mich das zu Z. Wenn meine Kirche mich rausgeschmissen hat, bin ich genau das. Wir machen solche Erfahrungen im Leben, sehr negative Erfahrungen, und wir messen diesen Ereignissen eine große Bedeutung bei, die Gott ihnen gar nicht zugeschrieben hat. Aber wenn wir uns selbst zuschreiben können, ich bin von Gott geliebt, ich lebe in seiner liebevollen Fürsorge, dann ist so etwas traurig, es stört mich, ich bin darüber frustriert, aber ich werde dem nicht zu viel negative Bedeutung beimessen. dann werden Sie feststellen, dass Sie in Ihrem persönlichen Leben größere Fortschritte machen werden. Erstens, wenn wir in der Liebe Gottes leben, können wir die Bedeutung, die wir den negativen Erlebnissen beimessen, ändern. Wenn wir in der Liebe Gottes leben, können wir noch etwas anderes tun. Man kann aufhören, gegen sich selbst zu verhandeln. Im Geschäftsleben ist das ein typischer Anfängerfehler. Bei Verhandlungen fängt der Neuling an, zu seinem Nachteil zu verhandeln. Lassen Sie mich den Preis noch weiter senken. Lassen Sie mich noch besser verhandeln. Wenn Sie ein Anwalt sind, haben Sie das wahrscheinlich schon einmal erlebt, wenn Sie einen Klienten haben und einen Rechtsstreit führen müssen. So etwas macht Anwälte natürlich verrückt. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass ich diese Erfahrung schon mal erwähnt habe. Aber vielen von uns Christen geht es so. Die Bibel sagt, dass Jesus unser Anwalt ist. Und wir stehen vor Gericht und werden verurteilt. Und da sind Sie nun und Sie sitzen an Ihrem kleinen Tisch. Sie sind der Angeklagte und stehen vor Gericht. Und Jesus Christus steht neben Ihnen. Gott, der Vater, ist der Richter und auf der anderen Seite des Raumes steht Satan, der wie genannt wird? Der Ankläger der Geschwister. Er ist also der Ankläger und Sie sind der Angeklagte. Und der Ankläger, Satan, steht auf und sagt, er ist ein Sünder. Er hat dies getan, er ist ein Verlierer, er ist dies und das, was auch immer. Er sagt all diese Dinge über Sie und Jesus Christus steht auf und sagt, nein, das ist er nicht. Er ist dies und das und dies und jenes. Und dann stehen Sie auf und sagen, nein, der Ankläger hat recht, ich bin dies und das und dies und jenes. Und der Anwalt sieht Sie an und sagt, hey, was tun Sie denn da? Ich glaube, dass wir im Leben sehr oft genau das tun. Wir verurteilen uns selbst. Wir zerstören unser Wunder. Wir schalten den Glauben aus. Wir setzen andere herab. Wir stellen uns auf die Seite Satans, indem wir schlecht über andere Menschen reden. Die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass wir das tun sollen, oder? Die Bibel sagt uns, dass wir bekennen sollen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind, dass wir Berge versetzen können, dass wir in der Gegenwart des Reiches Gottes stehen, dass Ketten zerbrochen werden, dass Berge geteilt werden, Flüsse fließen werden, dass die Wüste wieder grün wird. Das ist das Leben, zu dem wir berufen sind. Und das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Ein bisschen seltsam. Wer von Ihnen ist bereit, für Gott ein wenig seltsam zu sein? Wissen Sie, wie die Bibel uns, die Kirche, nennt? Sie nennt uns ein besonderes Volk. Wenn Sie nicht bereits ein bisschen seltsam sind, müssen Sie sich dem ein wenig anpassen. Es ist an der Zeit, sich nicht mehr darum zu kümmern, was so viele Menschen über Sie sagen. Kümmern Sie sich darum, was Gott über Sie sagt. Er sagt, ich bin auf deiner Seite. Er sagt, ich liebe dich. Er sagt, ich bin für dich. Er sagt, ich stehe hinter dir. Er sagt, ich vergebe dir. Ich segne dich, ich heile dich, ich öffne Türen für dich. Ich bringe die Dinge in Ordnung für dich. Ich mache den krummen Weg für dich gerade. Ich zerstöre jeden Auftrag gegen dich. Ich zerstöre jede Waffe, die gegen dich gerichtet ist. Es ist an der Zeit, das zu glauben. Es ist an der Zeit, ein bisschen seltsam zu werden, liebe Freunde. Und es ist an der Zeit, an sich zu arbeiten. Wenn Sie an die Liebe Gottes für Ihr Leben glauben, können Sie auch aufhören. Und das ist sehr, sehr wichtig, um Anerkennung zu buhlen. Hören Sie auf, sich zwanghaft darum zu sorgen, was alle denken. Ihre Nachbarn, Ihre Schwester, Ihre Eltern und wer auch immer. Das ist es, was die Welt tut. Sie schaut auf äußerlich sichtbare Dinge. Diese sichtbaren Dinge sind wichtig. Zweifellos ist Geld wichtig, Ihr Haus ist wichtig, Ihre Arbeit ist wichtig. Das sind wichtige Dinge, die Gott auch wichtig sind. Aber er sagt uns, wir sollen uns auf das Reich Gottes konzentrieren. Und er wird sich um diese Dinge kümmern. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf das Unsichtbare und das Sichtbare wird hervorkommen. Wenn Sie sich auf das Sichtbare konzentrieren, wird das Sichtbare unsichtbar. Das heißt, es wird verschwinden. Und das wollen wir doch nicht, oder? Streben Sie Ergebnisse an, aber nicht wegen der Anerkennung. Danach sollten Sie streben, nach dem inneren Leben. Beten Sie mehr als andere Leute. Geben Sie mehr als andere. Lesen Sie mehr als andere. Setzen Sie sich größere Ziele als andere. Tun Sie alles, was Sie innerlich weiterkommen lässt. Dann wird das auch äußerlich sichtbar werden. Und vertrauen Sie Ihr ganzes Leben lang darauf, dass Sie ein geliebtes Kind Gottes sind. Einige von uns tragen schreckliche Worte mit sich herum, die uns jemand aufgedrückt hat. Vielleicht haben ihre Eltern ihnen gesagt, sie würden niemals gut genug sein. Vielleicht hat ihre Schwester gesagt, sie wären ein, ach, was auch immer. Füllen Sie die Lücke aus. Ich erinnere mich an meinen Onkel, er war Pastor. Er ist in der Kirche aufgewachsen. Wissen Sie, wie sein Pastor ihn genannt hat, als er 16, 17 war? Er war ein guter Junge, aber weil er lange Haare hatte, nannte ihn sein Pastor Charles Manson. Charles Manson. Jedes Mal, wenn er einen Fehler machte, zu spät zur Bibelstunde kam, hieß es, oh, da kommt Charles. Charlie Manson, der wieder zu spät kommt. Heute hört man sowas nicht mehr so oft, aber Menschen tun so etwas immer noch, vor allem online. Es ist erstaunlich, wie wir eine Aussage von einem völlig Fremden, die in Wirklichkeit eher ein Spiegelbild dessen ist, was in seinem Leben vor sich geht, annehmen und es zu einem Teil von uns werden lassen. Weisen Sie solche Worte einfach zurück? Werfen Sie sie aus Ihrem Leben, werfen Sie sie aus Ihrem Geist, aus Ihrem Herzen für immer. Das sind nicht die Worte Gottes. Lassen Sie das Wort Gottes in Ihrem Herzen wohnen und für immer in Ihnen bleiben. Fangen Sie an, innerlich das zu bauen, was Sie äußerlich sehen wollen. Und Ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein. Ralph Waldo Emerson hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, was hinter Ihnen oder vor Ihnen liegt, sondern was in Ihnen liegt. Verinnerlichen wir diese Worte, liebe Freunde. Nehmen wir diese Worte in uns auf, nähren wir sie, kümmern wir uns um sie und entwickeln wir dieses innere Leben in uns weiter. Vater, wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir für das Wort, das jedem Menschen, der mir jetzt zuhört, zuspricht, dass er oder sie ein geliebtes Kind Gottes ist, an dem du Wohlgefallen hast. Wir glauben das. Daraus leben wir und wir danken dir in Jesu Namen. Und das ganze Volk Gottes sagt Amen.